Und das, was wir auch lehrmäßig heute anschauen wollen, möchte sich dabei vielleicht einklinken. Ich mache zunächst mal eine kurze Wiederholung von den Hauptgedanken von gestern und schauen, wo dann unsere Lehre für heute Morgen dabei einklingt. Nur mal schauen, ob ich hier nicht vor dem Beamer stehe. Wir hatten gestern ein Beispiel angeschaut und das ist dieses Wunder von Wasser zu Wein. Es gibt etliche andere Wunder vom Herrn, die man unter diesem Blickpunkt anschauen kann. Eine davon ist die Auferweckung vom Lazarus. Dort steht auch das Thema Gottes Herrlichkeit an zentraler Stelle, dass wir dieses wahrnehmen dürfen. Die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit wirkt bei uns etwas Übernatürliches, weil Gott mit seiner Person hier unter uns in unserer Gemeinde oder an unserem eigenen Leben wirksam wird und das ist dann wahrnehmbar. Und in diesem Beispiel war das dann Wasser zu Wein, war wahrnehmbar die Auswirkung von dem, dass der Herr dort eine Einwirkung gibt. Und offensichtlich war dieses ein Thema, das Paulus sehr gut verstanden hatte. Er hat mehrere Gebete für seine Gemeinden formuliert und wenn man die genau mal anschaut, wir wollen heute eins in der zweiten Lehre von heute Morgen anschauen, spielt das Thema Herrlichkeit bei diesen Gebeten oder dieser Bevollmächtigung oder Befähigung, die er für uns vorgesehen hat, Paulus, eine wichtige Rolle. Und jetzt zunächst mal bei Jesus sahen wir, die Einwirkung von Gottes Herrlichkeit bewirkt dieses Übernatürliche, letztendlich das Wunder, Wasser zu Wein. Und dann am Ende seines Lebens betet Jesus für seine Jünger, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die gebe ich ihnen. Und ich habe dabei angeknüpft, dass Petrus eine Aussage macht, Paulus eine Aussage macht, dass die Herrlichkeit vom Herrn, dass wir die erlangen können oder Teilhabe daran sein dürfen. Und am ersten Abend habe ich diese Aussage gemacht und das möchte ich uns immer wieder mitgeben, dass wir vielleicht unser eigenes Bibellesen, eigenes Bibelstudium in diesem Blickpunkt auch nochmal genauer anschauen, welche Rolle spielt Gottes Herrlichkeit an den verschiedensten Stellen im Neuen Testament. Und man muss da oft genau hinschauen, um das wirklich wahrzunehmen, nämlich dass das Thema Gottes Herrlichkeit nicht ausschließlich nur für die Ewigkeit ist, dereinst, wenn wir dann gestorben sind, sondern es hat auch Konsequenzen für unser jetziges Leben, unser jetziges Dasein. Und daran bin ich fortwährend am Wirken, vielleicht an zwei Themen, die mich beschäftigen. Das eine ist, dieses mehr zu verstehen, welche Konsequenz, welche Auswirkung hat Gottes Herrlichkeit heute für uns hier, Gottes reale Präsenz. Und viel mehr, es soll ja nicht nur bei einem Bibelstudium bleiben, wir möchten auch davon was erleben, selber eintreten in Gottes Gegenwart. Und ich wünschte, ich könnte euch sagen, ich habe jetzt so 3 easy steps entdeckt und die möchte ich auch gerne lehren. Wenn ich diese 3 easy steps wüsste, dann hätte ich euch das schon lange gesagt. Was ich merke, ist sicherlich ein wichtiger Schlüssel, das könnt ihr auch nachvollziehen, ist Lobpreis. Je mehr wir den Herrn preisen, loben, desto mehr begegnet er uns, füllt seine Gegenwart den Raum, aber auch darüber hinaus, Herr, was könnten Prinzipien sein, wie könnten wir das verstehen, dass wir in unserem persönlichen Alltag mehr in die reale Gegenwart Gottes hineinkommen. Und ich möchte auch dazu noch vielleicht einige Merkmale sagen, wie wir das vielleicht zumindest von der Bibel her verstehen können, aber dann auch damit praktisch umgehen können. Ich möchte für heute Morgen mit einem Vers beginnen, von dem ich davon ausgehe, dass der für viele ein recht bekannter Vers ist und ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil von uns schon darüber Lehren gehört haben oder auch Predigten, vielleicht auch Bücher gelesen haben. Erstmal die Überschrift, Kapitel 3 wäre Gottes Herrlichkeit in unserem Leben ein Geheimnis. Und hier nochmal ein Kästchenvers, wäre also eine freundliche Einladung zum goldig anmalen, Kolosser 1, 26, 27. Paulus schreibt, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zum einen wollen wir feststellen, dass in diesen 2 Versen 2-mal vorkommt das Wort Herrlichkeit, Reichtum der Herrlichkeit und Hoffnung der Herrlichkeit und dann 2-mal das Wort Geheimnisse. Zunächst möchte ich ein bisschen was über das Thema Geheimnisse reden. Geheimnisse. Und möchte uns darauf aufmerksam machen, wie die Bibel oder präzise gesagt Paulus mit dem Begriff Geheimnisse davon umgeht. So eine menschliche Art, mit diesem Begriff umzugehen, ist, wenn wir etwas erleben oder sehen, besonders auch vielleicht von den Werken des Herrn, oh, das kann man nicht verstehen, das muss man glauben, dass es ein absolutes Geheimnis heißt, es ist mir komplett unverständlich, es ist für mich unnachvollziehbar, das ist irgendwie so duster, es ist ein Geheimnis, heißt, ich komme nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ist es ein Geheimnis, danach komme ich nicht mehr mit, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht einordnen. Das heißt, alles, was für uns unverständlich ist oder unnachvollziehbar ist, das beschreiben wir als ein Geheimnis. Die Frage wäre, ob das biblische Verständnis von Geheimnis ist, und die Antwort ist nein. Und zwar geht es um einen ganz spezifischen Punkt, und den möchte ich uns zunächst mal nahelegen. Das ist der: Wenn meine innere Vorstellung ist von Geheimnis, das ist so kompliziert, das ist so unübersichtlich, das ist ein Geheimnis, hier kann man nicht weiterkommen, dann würde ich jedes Mal, wenn ich den Begriff Geheimnis im Neuen Testament lese, würde ich stehen bleiben und sagen, es geht nur bis hier und weiter geht's nicht, nämlich da kann ich auch nichts dran ändern, es ist ein Geheimnis. Dann würde ich mich gar nicht darum bemühen, irgendwann weiterzukommen, denn es ist ja ein Geheimnis. Also ist die Frage, will Gott, dass wir Geheimnisse verstehen? Ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, werde ich jedes Mal einen Schritt zurückgehen und sagen, tja, da kann man nichts machen, das ist ein Geheimnis. Wenn die Antwort ja ist, ja, dann wäre der nächste Schritt, in welche Weise oder wieso. Was ich uns aufmerksam machen möchte, ist in diesem ersten Vers, das Geheimnis, das von Weltzeiten, von den Geschlechtern her verborgen war. Häufig steht in Zusammenhang mit den Begriffen Geheimnis zwei Begriffe: verborgen und offenbart. Das wollen wir nochmal genauer anschauen. Nur so nebenbei ein kleines bisschen die Statistik in den Evangelien. Das sind Matthäus, Markus, Lukas, kommt der Begriff Geheimnis genau einmal vor. Und das ist bei dem Gleichnis vom Sämann. Bei Paulus kommt der Begriff 19 Mal vor. Und dann noch im Buch der Offenbarung. Ich weiß es genau nicht, ob es 4 oder 5 Mal ist. Ich glaube, es sind 4 Mal. So kann man sagen, dass der Begriff Geheimnis ist ein spezifisches Vokabular von Paulus, mehr als von allen anderen. Und die Frage möchte ich wirklich ganz bewusst uns nahelegen. Ist das etwas, was Gott möchte, dass wir verstehen? Ja oder nein? Wir können schon da ahnen, dass dieses verborgen und offenbart deutet darauf ja. Aber zunächst mal möchte ich zu diesem spezifischen Geheimnis Christus in mir etwas sagen, wie wir das vielleicht innerlich damit umgehen können. Also ich erzähle so in vielleicht ein bisschen überspitzt so eine hypothetische Geschichte. Stell dir vor, eines Tages klopft es bei dir an der Tür. Du öffnest die Tür, da stehen zwei Leute von der Spedition, sagen sie. Hallo, sind Sie Herr Sowieso? Ja, das bin ich. Also können Sie kurz bitte hier unterschreiben, wir haben hier was für Sie abzuliefern. Ich sage, wie bitte, ich habe gar nichts bestellt, was soll hier abgeliefert werden? Ja, also schauen Sie mal hier, hier ist so eine schöne Truhe, die wollen wir hier bei Ihnen abliefern. Ich sage, eine Truhe? Ich habe da keine Truhe bestellt. Ja, aber Sie sind doch Herr Sowieso. Ja, das bin ich. Ja, ja, also wir haben für Sie diese Truhe, wo können wir sie hinstellen? Ich bin total überwältigt. Ja, also stellen Sie sie mal hier hin. Unterschrieben, die Leute sind weg. Ach so, da haben sie ihm noch ganz schnell gesagt, ein entfernter Verwandter, ein Urgroßonkel von mir ist unlängst gestorben. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt und ich bin der alleinige Erbe und ich habe diese Truhe geerbt. Das ist so ein echtes barockes Teil aus massivst Eichenholz, fantastisch schöne Kerbschnitzereien und hat auch so Messingbeschläge und schöne Griffe und ich stehe da überwältigt, ein echtes, wahres Barockteil massivst Holz und ich bin total begeistert von diesem Teil. Und jeden Morgen gehe ich hin und poliere das mit Olivenöl und poliere die Beschläge, dass sie schön blinken, und alle, die kommen, denen zeige ich hier, das ist mein echtes, geerbtes Barockteil, das ist hier meine Truhe. Und alle sind genauso stolz wie ich und begeistert drüber. Nur es gibt da irgendwo einen kleinen Wermutstropfen. Die Spedition hat den Schlüssel nicht mitgebracht. Aber macht nichts. Also es ist massiv echtes Holz, wunderbare, kunstgerechte Schnitzereien und alles drauf, und ich bin total begeistert. Nur was ich nicht wusste, ist, dass hätte man den Schlüssel zu diesen Beschlägen und könnte diese Schatztruhe die Deckel aufmachen, innen sind echte Juwelen. Perlen, Silberstücke, Goldketten und vieles mehr. Was innen drin ist, ist ein Vielfaches schöner als was außen ist. Aber weil ich nie den Schlüssel dazu bekomme, bin ich den Rest meines Lebens zufrieden, dass ich die Schatztruhe hier stehen habe, an einem edlen Platz, und poliere die fleißig jeden Tag. Mehr als das habe ich von dieser Schatztruhe nicht. So könnte es uns gehen, in dieser allegorischen Form, mit einem Geheimnis. Wenn ich jetzt hier lese, Paulus sagt, Christus in euch ist ein Geheimnis. Ich möchte schon vorweg eines nehmen. Geheimnis bedeutet, da steckt viel mehr drin als auf den ersten Blick erkenntlich. Und wir können, ähnlich wie unser guter Freund mit seiner Schatztruhe, einen Fehler begehen, dass wir sagen, ach so, Christus in mir ist ein Geheimnis,
naja, habe ich schon mal gehört. Gibt es vielleicht heute noch was? Also Christus in mir, da habe ich schon eine Predigt drüber gehört oder habe ein Buch drüber gelesen.
Gibt es vielleicht noch was? Was das eigentlich so in die Richtung geht, ist, ich habe den Begriff schon mal gehört, aber habe dann noch nicht so wirklich die volle Implikation davon gesehen. Was mir noch auffällt, ist, in einer oder anderen Weise stehen die Geheimnisse bei Paulus besonders in Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit. Und Gottes Herrlichkeit sagt, es ist Gottes manifestierte Gegenwart. Dieses Thema, dass wir uns so wünschen, dass Gottes Gegenwart real unter uns erlebbar ist, gegenwärtig ist, das ist, so gut wie ich das verstehe, offensichtlich für den Herrn ein so wichtiges Thema, dass er es in Geheimnisse verpackt. Im Neuen Testament gibt es 8 positive Geheimnisse und 2 negative. Und ich bin fortwährend dabei, diese Geheimnisse auszuloten. Jetzt nach rundweg fast anderthalb Jahrzehnte fange ich langsam an zu kapieren, wie steckt das Ganze zusammen. Und das große Thema, das sich durch alle diese 8 Geheimnisse durchzieht, ist, wie, in welche Weise kommt Gottes manifestierte Gegenwart in unsere Versammlungen oder in unser eigenes Leben hinein. Und für heute wollen wir dieses eine Geheimnis, Christus in mir, ein kleines bisschen anschauen. Präzise gesagt, einen Teilaspekt. Ich möchte euch eigentlich nur das Thema Geheimnisse schmackhaft machen und möchte es ein kleines bisschen euch heranführen, dass diese wichtigen Thema, wie kommt man in Gottes Gegenwart hinein oder wie wird Gottes manifestierte Gegenwart bei uns wirksam, dass wir das ein kleines bisschen nachvollziehen und vielleicht die Frage stellen, warum wird das formuliert als ein Geheimnis? Hier ist also unsere Schatztruhe. Gott sei Dank ist der Deckel schon geöffnet. Zu dem Thema Geheimnisse, es gibt auch bei 1. Korinther 2 eine Aussage, darüber rede ich jetzt nicht. ist erstmal das Thema verborgen. Geheimnisse, sagt Paulus an etlichen Stellen, sind üblicherweise verborgen. Jetzt wird die Frage, wem, was, wie, wo verborgen? Die einfache Antwort ist, meinem, das ist jetzt deinem, natürlichen Denken. Mit meinem Verstand. Wir kommen nur bis zu einem gewissen Punkt und dieser gewisse Punkt liegt dort, der vergleichbar ist mit der Schatztruhe. Wenn jemand mir sagt, Christus in dir ist ein Geheimnis, dann habe ich etwas, ich habe einen Vers oder ich habe eine Vorstellung, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Und mit meinem Verstand komme ich bis zu einem gewissen Punkt, wie ich das ergründen kann. Dem gegenübergestellt, häufig bei Paulus, kommt dieser Begriff offenbart. Wem, was, wie, wo offenbart? Durch den Heiligen Geist. Nun sagte ich schon vorher, das Thema Geheimnisse kommt in den Evangelien nur ein einziges Mal vor und das ist bei Matthäus, Markus, Lukas, jedes Mal an der gleichen Stelle, nämlich bei dem Gleichnis von dem Sämann. Und nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, kommen die Jünger zu ihm und sagen, Meister, wir verstehen das nicht. Und jetzt sagt Jesus, nicht Paulus oder Petrus oder sonst wer, Jesus sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse zu verstehen, jenen ist es nicht gegeben. Wer sind euch? Das sind die Jünger. Und jenen sind all die anderen, die dort in der Umgebung mithören, mit zu Jesus kommen. Also Jesus selber macht einen Unterschied zwischen zwei Arten von Menschen. Euch und jenen. Und was ist das Merkmal von euch? Das ist Verstehen und das sind die, die in der engen Beziehung, in der Beziehung der Nachfolge mit Jesus stehen. Und die jenens, das ist Merkmal nicht verstehen. Oder präzise gesagt, und darum dieses kleine Bild von dieser Schatztruhe, er sagt, sehen und nicht erkennen, hören und nicht verstehen. Das heißt, wir bekommen einen Teil mit, aber das Wirkliche bekommen wir nicht mit, nicht verstehen. Und jenen sind die aller anderen, die nicht in der nahen, intensiven Beziehung zu Jesus stehen. Das finde ich ziemlich bemerkenswert, vielleicht sogar besorgniserregend. Nun möchte ich nur zur Begriffsklärung eines ganz bewusst zum Ausdruck bringen. Wir reden bei dem Verständnis von Geheimnissen nicht von dem ewigen Seelenheil. Oder, wie wir das im Volksmund sagen würden, wie kommt man in den Himmel? Es gibt nur einen Weg, wie man in den Himmel kommt, und das ist das Kreuz Jesu, das Blut Jesu, die Vergebung Jesu. Ich komme zu Jesus, ich bekomme seine Vergebung und das tut mir den Weg, der Glaube an Jesus tut mir den Weg in die Ewigkeit bereiten. Und so ein Musterbeispiel wäre der eine Schächer am Kreuz, da waren ja zwei, der eine hat Jesus verspottet und der andere hat gesagt, du sei mal still, wir verdienen diesen Tod, aber der verdient es nicht, er ist der Gerechte. Und er sagte, und Rabbi oder Meister, wie ihn angesprochen hat, wenn du in dein Reich kommst, bitte gedenke an mich. Und dann sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also der Schächer hat nur eines verstanden, das ist der Gerechte Gottes, der schuldlos hier am Kreuz ist. Mehr als das hat er nicht verstanden und das hat gereicht, dass Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also was ich ganz bewusst mit Nachdruck sagen möchte, Geheimnisse sind nicht der Schlüssel oder der Weg zu dem ewigen Seelenheil. Das ist für was anderes. Sondern der Weg zum ewigen Seelenheil ist das Kreuz Jesu und das Werk, das Jesus dort verbracht hat für uns an unserer Stelle. Durch ihn bekommen wir Vergebung. Und wie der Schächer gesagt hat, gedenke an mich, sagt er, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Mehr als das brauchte es nicht, nämlich Jesus wirklich zu glauben und anzunehmen. Ich rede also nicht von dem ewigen Seelenheil, sondern ich rede von anderen Dingen, und das ist die Begegnung mit Gott oder Begegnung mit Jesus und alles, was damit zusammenkommt. Und diese Art Themen, die mit dem Begriff Herrlichkeit zusammengefasst werden, die sind offensichtlich nicht ohne weiteres zugänglich. Nun wäre die Frage, die wir noch ansprechen wollen, ist, wieso oder warum verbirgt Gott manche Wahrheiten in einem Geheimnis, sozusagen mit dem verschlossenen Deckel. Wieso das? Also ich dachte mir, das Evangelium ist ganz einfach, werdet wie die Kinder und versteht das alles oder kommt dort hinein. Und wieso diese komplizierte Geschichte, dass dieser Deckel zubleibt und wir stehen davor, begreifen ein kleines Stück, aber vieles dahinter nicht. Wieso, warum? Das wäre zweite wichtige Frage. Also die erste wichtige Frage wäre, ist verborgen von Gott gemeint, nein, ich soll es nicht verstehen, oder ja, ich soll es verstehen, wenn es ein Geheimnis heißt. Es wäre ziemlich wichtig, dass du für dich selber darüber eine Gewissheit bekommst. Wenn du überzeugt bist, Geheimnisse ist nichts für mich, dann wirst du jedes Mal, wenn es das Wort Geheimnis gibt im Neuen Testament, besonders bei Paulus, dann wirst du einfach innerlich einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist nichts für mich. Dann bleibt also diese Schatztruhe verschlossen. Aber wenn du überzeugt bist, ja, Gott möchte mir einen Zugang geben, dann werde ich mich aufmachen und sagen, Heiliger Geist, bitte zeig mir, wie ist das zu verstehen? Also der erste Punkt wäre, dass du für dich innerlich eine Gewissheit bekommst, sind Geheimnisse für mich verständlich, ja oder nein? Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, ja, dann wäre vielleicht noch eine Frage zu klären. Wieso oder warum werden wichtige Wahrheiten, geistliche Wahrheiten zu dem Thema die Begegnung mit Gott, warum werden die dann in einem Geheimnis so verschlossen und sind nicht allgemein zugänglich? Das wäre der zweite Punkt. Also wenn du zu der Gewissheit gekommen bist, ja, der Heilige Geist kann mir das offenbaren, dann wäre die nächste Frage, wieso ist das so schwierig? Jetzt habe ich schon ein bisschen hier lehrmäßig geredet, wie in einer Vorlesung. Jetzt möchte ich euch bei dieser Frage, von dieser zweiten Frage, die Antwort dabei involvieren. Wer hat einen Vorschlag? Wieso tut Jesus einmal und Paulus viele Male wichtige Wahrheiten zu dem Thema Gottes Herrlichkeit in einem Geheimnis verschließen? Wieso? Wer hat einen Vorschlag? Ja, das wäre also eine Möglichkeit, dass die Beziehung verinnerlicht wird. Noch ein Vorschlag? Das heißt, in der Beziehung wächst unser Glaube. Ja, das sind gute Gedanken. Noch ein Vorschlag? Gut, jetzt machst du 500 verschiedene Evangelien. Da steckt ein Stück weit dahinter. Das heißt, wenn ich mich dem Herrn nahe und du, dann ist es naheliegend, dass wie er sich dir naht oder zeigt und wie er sich mir naht und zeigt, ist wahrscheinlich unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Wesensstruktur haben. Das wäre zu dem Thema Beziehung. Wie erlebst du die Beziehung zu Jesus und wie erlebe ich und wie erlebt die nächste Person die Beziehung? Das erklärt aber noch nicht, warum das Geheimnis verschlossen wird. Das erklärt nur, dass deine Beziehung und meine Beziehung unterschiedlich sind. Das lasse ich so stehen, aber erklärt noch nicht wirklich, warum wird es überhaupt im Geheimnis verschlossen? Gut, das könnte man auch noch unter diesem Thema, also ich schreibe mal erst eure Gedanken dahin, die sagen unter anderem zum Beispiel, nehme ich mal eine andere Farbe dazu, hier mein Malkasten so begrenzt. Aber ich nehme mal die Farbe hier. Das, warum, wieso? Damit die Beziehung oder wir in der Beziehung reifen, wachsen, entfalten, und da kommt auch dieses Element von Zeit. Das heißt, der eine wächst in so einem Tempo, der nächste in so einem Tempo. Das heißt, in verschiedene Weise können wir sagen, Geheimnisse werden im Rahmen von der persönlichen Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist offenbart. Und je näher ich zu Jesus hinkomme in die Beziehung, desto mehr werde ich was von Geheimnissen verstehen. Das erklärt den Weg, wie komme ich mehr in Geheimnisse hinein durch Beziehung, aber erklärt noch nicht, wieso tut Gott das überhaupt. Also ich lasse euch ein bisschen zappeln, es hat einen guten Grund. Wenn meine Mama mit uns unglücklich war zu Hause, dann hat sie mir gesagt, ja, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Habt ihr auch solche Mamas? Oder seid ihr solche Mamas? Was ich damit sagen möchte ist, ich möchte es euch nicht zu leicht machen. Wenn ich euch einfach die ganzen Fakten so präsentiere, dann habe ich die Sorge, dass es bei euch beim einen Ohr reingeht und beim anderen Ohr raus. Und ich wünsche mir einfach, wenn ihr ein bisschen damit knobelt, dass ihr das vielleicht langfristig mitnimmt. Also die Frage ist immer noch im Raum, wieso verbirgt Gott wichtige Wahrheiten oder wichtige Realitäten in einem Geheimnis? Ja gut, das ist das Thema Beziehung und ich gehe zu Jesus und suche ihn. Das erklärt den Weg, aber erklärt noch nicht, warum tut es überhaupt verstecken? Wieder? Also ich höre da eine Stimme eines Rufers in der Wüste. Habt ihr das schon mal gehört von Perlen und Säue? Die ganz einfache Antwort, die ist so frappierend einfach, deswegen musste ich euch zappeln lassen. Wieso verbirgt Gott manche Wahrheit in einem Geheimnis? Weil es ist das Geheimnis oder diese Wahrheit für ihn kostbar ist. So einfach. Das heißt, die Wahrheit an sich ist nicht so unbedingt so enorm kompliziert, sondern das sind Sachen, die in Gottes Wertesystem einen so hohen Stellenwert haben, dass er nicht einfach wie Perle herumliegen lässt. Und nun stellt sie in die Schatztruhe und dieses Bild von der Schatztruhe sagt, wenn wir uns mit diesem Thema befassen oder auseinandersetzen, dann haben wir ein Stück Zugang. Ich habe ja die Schatztruhe, aber das heißt nicht unbedingt, die ist mir komplett erschlossen. Ja, und warum muss sie erst erschlossen werden? Natürlich der Weg dahin, das wurde jetzt in vielfacher Weise gesagt, ist über Beziehung, Jesus suchen, Zeit mit ihm verbringen, die Bibel lesen, Gebet und vieles mehr. Das sagt den Weg dazu. Aber bis diese Schatztruhe aufgeht, wieso tut Gott das Verbergen? Weil diese Themen für ihn kostbar sind. Und wenn wir das noch da hinzunehmen, dann komme ich zu diesem Ergebnis, Gottes Herrlichkeit ist für Gott oder für ihn ein sehr kostbares Thema. Ein Großteil der Geheimnisse geht direkt oder indirekt zu dem Thema Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit heißt Gottes reale Gegenwart. Ich bin fortwährend immer auf der Suche nach guten Büchern. Ich habe hier das einzigste Buch, das in diese Richtung redet, das mir überhaupt in all den Jahren, jetzt sind schon fast anderthalb Jahrzehnte begegnet sind, ist ein Buch von, also das darfst du dir nur aufschreiben, wenn du wirklich Haare auf den Zähnen hast. So nach dem Motto, Wer kann mit uns nach Island fahren? Das müssen Männer mit Bärten sein. Das ist jetzt kein Schmökerbuch, das ist ein Heavy-Theologiebuch, aber es ist das Einzige, was ich gefunden habe. Samuel Taurien. Nur in Englisch verfügbar. The Elusive Presence. Und er spricht über das Alte Testament und sagt, wie einen goldenen Faden quer durch das Alte Testament kann man das hier beobachten, dass es ging eigentlich immer um die Begegnung mit Gott, die reale Begegnung, sei es am Berg Sinai, sei es an der Stiftshütte, sei es bei Jesaja, Hesekiel oder beim Tempel von Salomo, diese unmittelbare Begegnung mit Gottes Gegenwart. Das ist ein goldenes Thema, das quer durch das Alte Testament geht. Seine Erklärung vom Neuen Testament ist nicht ganz so spritzig, aber ich möchte uns sozusagen warnen, das Buch ist nicht für jedermann, es ist ein wirklich schweres Theologiebuch. Aber der Mann hat irgendwas Grundlegendes verstanden. Warum werden Geheimnisse verborgen? Weil sie im Zusammenhang mit Gottes Herrlichkeit sind. Und wie der Herr uns das nicht unbedingt alles zugänglich macht, sondern dass es in Geheimnissen sind. Und ein Merkmal von Geheimnissen, die Wahrheiten, die darin verborgen sind, werden uns erst nach und nach und nach erschlossen. Präzise gesagt, wahrscheinlich unser ganzes Leben lang. Und wenn hier steht, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das wollen wir ein kleines bisschen genauer anschauen. Und ich möchte keinesfalls behaupten, das, was ich hier sage, das ist sozusagen der letzte Schrei, die letzte Antwort, sondern ich möchte viel eher das Gegenteil behaupten, sagen, es ist ein erster Gehschritt, das zu verstehen, worum geht dieses Geheimnis. Und wie üblich versuche ich das jetzt mal mit Diagrammen darzustellen, um das irgendwo zu verinnerlichen, was ist dort gemeint, worum geht es. Aber die volle Realität davon, das wird wohl eine Zeit lebens brauchen, bis uns das wirklich erschlossen wird. Absatz 3.2, hier eine Aussage von Paulus, 2. Korinther 4, Vers 6 und 7. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ich fange bei dem Vers 7 an. Er redet hier von irdenen Gefäßen. Was meint er? Also meine Hardware. Ich merke, mein irdenes Gefäß wird immer ründer. Ich versuche, das zu verbergen. Das geht nicht, aber das ist wohl Teil von der Alterserscheinung. Bei manchen bleibt das irdene Gefäß doch recht schlank wie eine schöne Vase. Und bei mir ist es halt wie ein irdenes Gefäß. Also er redet von unserem Körper. Und was geschieht dort? Ich muss jetzt einfach nur mal kurz überlegen, lieber Pastor Vincent, für 11 Uhr war angesagt, dass wir, ich glaube, das ist 11 Uhr auf den Zeitplan, dass wir Kaffee trinken. Und jetzt würden wir wahrscheinlich ein bisschen über die Grenze gehen, über die Zeitgrenze. Ist das alles noch im Rahmen des Erlaubten? Er sagt, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er sagt, in unseren Herzen ist ein Lichtglanz der Herrlichkeit aufgeleuchtet. Und dieses Herz ist in meiner Hardware, in meinem irdenen Gefäß. Den Punkt, den ich uns jetzt nahelegen möchte, wie kommt dieser Lichtglanz der Herrlichkeit in unser Herz hinein? Das steht dort, da muss man aber ziemlich genau und zwischen den Zeilen lesen. Jetzt kommt der zweite Zappelvers, jetzt lasse ich euch zappeln, bis ihr mir gesagt habt, wie kommt der Lichtglanz der Herrlichkeit in das Herz? Wie bitte? Erkenntnis im Angesicht. Ich schreibe mal eure Ideen hier auf. Erkenntnis. Durch Erkenntnis kommt der Lichtglanz. Noch ein Vorschlag? Also Ich versuche es mal so zu erklären. Wenn wir in der Schule sind oder was war hier in der Berufsausbildung, dann wird unser IQ getestet. Hoffentlich haben wir alle ganz viel davon, dass wir einen hohen und guten IQ haben. Und die moderne Management-Theorie hat ausgefunden, man braucht nicht nur IQ, man braucht auch einen EQ, also emotionalen Koeffizienten, das heißt die Fähigkeit, mit Menschen gut umzugehen. Also ohne Frage hat unser Pastor einen hohen EQ, sonst wäre er gar nicht hier. Aber es braucht noch was anderes. Es braucht noch einen GQ, das ist dein geistlicher Koeffizient. Ich bin hier, um deinen GQ herauszufordern oder zu fördern. Und deswegen lasse ich dich zappeln. Ich möchte, dass du geistlich mitdenkst. Da hilft ein bisschen EQ und da hilft ein bisschen IQ, aber ich möchte deinen GQ ansprechen. Wie? So. Moment. Ich erkläre erstmal die Spielregeln. Auf welche Weise entsteht der Lichtglanz der Herrlichkeit in unserem Herzen? Das steht im Vers 6 und ich möchte, dass du mir das sagst, Uwe. Bitte? Gut, das sagt es, wer das tut, ist er. Aber wir wollen gerne wissen, wie. Okay, schauen wir mal die Gedanken hin. Jesu Angesicht. Noch eine Vorschlag. Also den muss man schon zwischen den Zeilen lesen. Das ist nicht so offensichtlich. Das ist so knapp formuliert und es ist so einfach, dass man das glatt überliest. Aber ich möchte deinen GQ fördern. Deswegen lasse ich dich zappeln. Gut, das ist das Wo. Das Wo ist im Herzen. Aber es sagt noch nicht das Wie. Wie bitte? Ja, das wäre jetzt beim Kindergeburtstag, würde ich sagen, das ist jetzt... Du fängst an, warm zu werden. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja. Okay, das heißt, meine Mangelhaftigkeit und seine Fülle oder sein Segen. Ja. Gut, steht das in Vers 6? Lest mal den Vers 6 genau. Es steht genau im Vers 6, aber man muss da ein bisschen mit Kreativität hineinlesen. Darum lasse ich euch zappeln. Jawohl, jetzt müssten wir die beiden Gedanken noch zusammenknüpfen, dann wären wir auf dem, jawohl, dann werden wir auf dem, bitte, ja, das Wort Gottes, ja, das ist auch das Wie geht schon in die richtige Richtung. Aber wir brauchen jetzt bei diesem Licht und Finstern ein bisschen dranbleiben. Da hinten waren noch ein paar Vorschläge. Nee, keine. Gut, Erkenntnis, ja. Aber steht das alles in Vers 6? Ich möchte, dass ihr Vers 6 mit einem Millimetermaß lest. Es steht alles im Vers 6. Also all die anderen guten Sachen, die ihr sagt, durch Glaube und durch Empfangen, das stimmt alles, aber ich möchte unseren Blick hier auf Vers 6 fixieren, weil da steht das, was wir jetzt brauchen. Bitte? Das ist das, was geschieht. Es ist ein Lichtglanz. Die Frage ist, wie kommt der Lichtglanz hinein? Ja, das ist die Finsternis und Dunkelheit. Das war das bislang das Beste, was Sie gehört haben. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Ich möchte euch nicht zu langsam sagen, zu schnell sagen, dass ihr das selber arbeitet, dass ihr nicht das vergesst. Steht das alles in Vers 6, was du mir jetzt sagst? Wo steht? Gut, ich gebe euch einen Clou. Ja, bitte. Das war nun der erste warme Gedanke. Du hast schon angefangen. Ich gebe euch einen Clou, der kostet für heute nichts extra. Er macht einen Vergleich. Einen Vergleich zwischen was und was. Zwischen Finsternis und Licht. Und wie sieht dieser Vergleich aus? Uwe, du bist schon fast da, dass du zwei goldene Sterne ins Heft kleben kannst für heute. Fast da. Wir brauchen noch einen kleinen, noch einen Gedanken. Es muss nur noch abgerundet werden. Du bist eigentlich schon da. Er macht einen Vergleich zwischen was und was? Zwischen was und was? In den Minimumworten macht Paulus einen Vergleich zwischen was und was? Er macht einen Vergleich zwischen der Erschaffung der Welt oder Erde, schreibt mal Welt, und was? Dem Licht, Glanz in yeah. Er macht einen Vergleich zwischen zwei Themen. Und wie war die Welt vor der Erschaffung? Finsternis. Und wie sieht es innen in einem Menschen aus, bevor er zu Jesus kommt? Finsternis. Und wie kam bei der Erschaffung der Welt Licht hinein? Und Gott sprach. 1. Mose 1, Vers 1. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis und so weiter. Und dann 1. Mose 1, Vers 2. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und was geschah durch Gott sprach? Ein, das ist das Wort, das Uwe verwendet hat, dafür kriegt er einen goldenen Stern. Ein Schöpfungswunder. Und das in ganz knappen Worten. Also Paulus macht einen Vergleich und sagt, als die Welt geschaffen wurde, die Welt war voller Finsternis und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jeder Mensch, der noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat eine nur, aber ausschließlich innerlich nur Finsternis in sich. Siehst du, wenn wir diese Sache ein bisschen falsch aufsatteln oder angehen, dann würden wir schauen nach einer Person und sagen, was sind ihre Taten? Der eine tut gute Taten und der andere unmoralische Taten und dann nennen wir diese unguten Taten Sünde oder diese guten Taten sind gute Sachen. Aber es geht einen Schritt davor. Die Taten sind eigentlich die Folge von was? Von der Finsternis in den Menschen. Das heißt, was muss erst beseitigt werden in den Menschen? Die Finsternis. Dann werden die Taten schon danach kommen. Wir können also nicht unbedingt nur von einer guten Person von außen schließen, das ist gut in ihm, sondern es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine sind die Taten drumherum und das andere ist, was ist in der Person? In der Person ist Finsternis. Was braucht es also, dass das Licht muss hinein in die Person kommen? Und wenn wir sagen, dass das Licht, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dass Jesus in eine Person wirkt, dann brauchen wir jetzt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und im Johannes wird ganz, ganz vieles zu diesem gesagt. Ich weiß es nicht. Johannes, so und so viel, schaut euch diese Verse an. Und was nennen wir diesen ganzen Vorgang? Jetzt nicht von der Schöpfung. Wie nennen wir diesen ganzen Vorgang beim Menschen? Wiedergeburt. Oder, wie Johannes es formuliert, die neue Geburt. Oder, wie Paulus das formuliert, eine neue Schöpfung. Das wäre 2. Korinther 5, Vers 13. Ist jemand eine neue Schöpfung? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Also wie kommt das Licht, da brauche ich jetzt hoffentlich, kann man das lesen, kann man diese Farbe sehen? Wie kommt der Lichtglanz der Herrlichkeit in eine Person hinein? Wie? Durch ein Schöpfungswunder. Ja, bitte? 5,17. Ah ja, ich dachte mir doch, es ist rechts unten. Vielen Dank, Vincent. Ich weiß immer so ungefähr beinahe fast genau, wo es ist. Das kommt ein bisschen daher, dass ich mit meiner Computerbibel arbeite und mir dann die Stellen nicht mehr so genau. Vielen Dank. Das heißt, wie kommt der Lichtglanz der Herrlichkeit in uns hinein? Durch nichts Geringeres. Paulus macht einen Vergleich und sagt, hier wurde die ganze Welt geschaffen und Licht auf die Erde geschaffen und hier werden wir neu geschaffen innerlich und das gleiche wie bei der Welt, dort Licht auf die Welt kam, so kommt Licht in uns hinein. Und ich möchte das sehr ernst, aber auch sehr intensiv sagen. Schreibt das mal hier hin in Rot. Jede Person, egal in welche Glaubensrichtung du zum Glauben kommst, es spielt überhaupt keine Rolle, die Konfession oder die Gemeinde oder die Glaubensrichtungszugehörigkeit, es geht um ein Schöpfungswunder. Jede Person, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat den Lichtglanz der Herrlichkeit im Herzen. Schade ist nur, viele wissen es nicht. Und dann kommt dieser sehr traurige Vers von, was ist Hosea 4, Vers 6 oder Hosea 6, Vers 4. Ich merke mir manchmal Verse irgendwie nicht. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Es muss ja nicht so bleiben. Darum haben wir ein Seminar. Jede Person, egal wo, wie, unter welcher Konfession oder in welchem Umfeld oder in welcher Weise, wenn du sagen kannst, ich bin wirklich, wirklich, wirklich ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesu Christi, dann bedeutet das grundsätzlich, das Licht ist durch ein Schöpfungswunder in dich hineingekommen. Das Licht, der Lichtglanz der Herrlichkeit strahlt in dir oder aus dir heraus. Ob du es weißt oder nicht, ob jemand dir das bislang erklärt hat oder nicht, das spielt keine Rolle. Es ist so. Und wie kam das Licht hinein? Durch ein Schöpfungswunder. Ist jemand eine neue Schöpfung in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Ein bisschen frei zitiert. Das heißt, eine reale, das brauchen wir jetzt hier noch eine dramatische Farbe. Es gibt eine wirkliche Neuschöpfung. Und durch diese Neuschöpfung kommt der Lichtglanz der Herrlichkeit in unser Herz. Das wäre 2. Korinther 4, Vers 6. Das heißt, es ist, ja, muss ich was tun? Ja, sicherlich zum einen von deinem vorherigen, alten, unguten Lebenswandel ich lossagen und zu Jesus hinwenden. aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue überwältigt. Also vor einiger Zeit war ich in Karlsruhe und dort war ich in einem Gespräch mit einem Mann, der in den neuen Bundesländern evangelisiert und der hat ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Gut, ich möchte nicht sagen, sein persönliches Zeugnis ist für alle das Gleiche. Also Gott hat mit jedem von uns einen unterschiedlichen Weg. Mein Weg sieht ganz anders aus und deine bestimmt auch noch. Aber es hat mich so angesprochen, was dieser Pastor, der jetzt evangelisiert in den neuen Bundesländern, erzählt. Er sagte, er hat nun ein wirklich verkorkstes Leben geführt. In Süchten und Drogen und Alkohol und verschiedenen mehr und fernöstlichen Religionen involviert. Aber eigentlich hat er immer eine Sehnsucht gehabt. Er wollte Jesus kennenlernen, wusste es nur nicht wie und was. Und als er nun wirklich, wirklich in der Gosse war mit 17 Jahren oder was, dann ist er einem Evangelisten begegnet und der hat sich die Zeit genommen, der hat sich am Straßenrand mit ihm hingesetzt und genau zugehört, was sind seine Nöte, was sind besonders seine Fragen. Und nachdem sie stundenlang da am Straßenrand gesessen und geredet haben, da sagte dieser Evangelist zu ihm, möchte nur dieses Gebet beten. Jesus, meine Sünden oder mein Fehlverhalten tut mir leid, bitte komm und wohne in mir, sei mein Herr. Sagt, ist das all? Sagt er, das ist all. Das ist vielleicht noch weniger, als was ich jetzt gesagt habe. Er sagt, und er hat gerade mal nur dieses fertig gebetet, Herr, es tut mir leid, dass ich mein Leben bislang gelebt habe, wie ich gebetet habe. Und dann hat er gesagt, und Jesus, bitte komm und wohne meinem Herzen oder sowas ähnliches. Ich weiß gar nicht genau, wie er es formuliert hat. Er sagte, und da machte es wie Klick. Und da war wie innerlich ein Schalter eingeschaltet. Und da wusste er, jetzt ist das Licht da. Und er wird von den weltlichen Behörden in den neuen Bundesländern, in den Schulen eingeladen, wo sie mit ihren ganzen jungen Leuten da auch mal wie überall anders auch nicht gut klarkommen. Und er erzählt eine ganz einfache Botschaft und er sagt zu den Leuten, und möchte das nachsprechen, nur dieses genau, Jesus, es tut mir leid, dass ich gelebt habe, wie ich jetzt gelebt habe, bitte komm und wohn in mir. Und dann macht es bei denen auch so Klick, denke ich, warum muss es so kompliziert sein? Warum war es bei mir so kompliziert? Warum ist es bei anderen so kompliziert? Das heißt, der Vorlauf, bis mich der Herr abgeholt hat und bis ich wirklich dorthin komme und so ein Übergebet sprechen will und kann, das könnte unter Umständen recht lange dauern, wie bei manchen von uns, vielleicht bei mir auch. Aber der wirkliche Vorgang von Finsternis zu Licht und ab dann strahlt das Licht in mir. Es könnte nur sein, dass diese ganze Geschichte für mich bislang unter Ahnungslosigkeit verborgen war. Das heißt, in dir und dir strahlt das Licht der Herrlichkeit. Nur keiner hat dir es noch gesagt. Es ist schon immer so. Sag ich, ja, es muss ja nicht so bleiben. Ist ja kein Problem. Darum haben wir ein Seminar. Aber ich denke, lieber Pastor Winston, diese Lehre braucht noch ein bisschen weiter zu entwickelt zu werden. Aber ich denke, wir sollten diese Erkenntnisse jetzt unbedingt mit Kaffee begießen. Wäre das ein guter Moment?